Kapitel 15. Hans hat mich darauf aufmerksam gemacht, es geht hier noch in Vers 1. Gott sagt, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und wenn wir das im Zusammenhang mit dem Kapitel 14 sehen, Abraham hatte gekämpft und Gott erinnert ihn, ich bin dein Schild, ich bin der dich beschützt hat im Kampf. Es ist nicht so einfach dein Verdienst. So ein kleiner Hinweis auf dass alles von Gott zu erwarten ist. Und ich bin dein Lohn zusätzlich. Ich bin der dich beschützt hat und ich bin der dich belohnt. Und Abraham machte sich unnötig Sorgen, aber Gott sorgt für die Dinge, die er verheißt. Er wird schon schauen. Und Abraham lernt jetzt dem Wort Gottes zu vertrauen. In Vers 6, Abraham glaubte Jahwe, und zwar dem Wort Jahwes, ohne Gefühle, ohne irgendetwas. Er hatte nichts in der Hand, aber er vertraute dem Wort Jahwes. Und das hat ihm der Herr hoch angerechnet. Das hat ihm der Herr als Gerechtigkeit angerechnet. Und dann kommt dieser berühmte Bund, Vers 8 bis 21. Woran soll ich erkennen, sagt Abraham, woran soll ich erkennen, dass ich das Land erben werde? Nun, was war Gottes Antwort auf Abrahams Frage, woran soll ich erkennen? Woran soll Abraham das erkennen, dass er das Land erben wird? Gott versichert ihm es durch einen Bund, durch einen Verheißungsbund. Er sprach, der Herr, Jahwe, sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Witter und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte ihm dieses alles und zerteilte es in der Mitte und legte je einen Teil dem anderen gegenüber, aber die Vögel zerteilte er nicht. Hier ist ein Bündnis im Stil altorientalischer Verträge. Man hat das nicht nur bei den Juden gefunden, sondern auch bei anderen. Professor Kühling hat hier eine ganze Doktorarbeit geschrieben, unter anderem über diese Dinge. Das Ritual, Schlachten von Tieren, bilden eine Bundesstraße und die Teile der Tiere werden paarweise aufgelegt, also hier ein Schenkel und dort ein Schenkel und hier so paarweise werden diese Glieder aufgelegt und in der Mitte entsteht eine Straße, eine Bundesstraße. Dann werden die Abmachungen verlesen von beiden Parteien und dann gehen beide Parteien, schreiten dann durch diese toten Tiere hindurch und bezeugen, wer den Vertrag von uns beiden nicht hält, dem soll so gehen wie den Tieren da. Eine harte Sache. Der Bund war normalerweise also ein zweiseitiger Bund, aber hier ist was ganz Interessantes. Hier werden die Tiere aufgelegt, die dreijährige Kuh und die Ziege und der Witter und die Tauben, die Turteltaube, die junge Taube. Und dann heißt es, da sprach, dann heißt es, den Text nicht. Vers 11, und die Raubvögel stießen hernieder auf die toten Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Und als die Sonne am Untergehen war, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfiel ihn. Da sprach er, nämlich der Herr, zu Abraham, das sollst du mit Gewissheit wissen, dein Same wird ein Fremdling sein in einem Lande, das nicht sein ist. Und sie werden sie zu Sklaven machen und man wird sie unterdrücken, 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen, werde ich richten. Danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Und du wirst in Frieden zu deinen Vätern fahren und in gutem Alter begraben werden. Und die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Missetat der Amoriter ist noch nicht voll. Als nun die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. Die Feuerflamme, die Schechina Jahwes, die Herrlichkeitsflamme Jahwes. An dem Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Hier geht nur einer durch, der andere schläft. Der wird in einen Tiefschlaf versetzt und es geht nur einer auf der Straße durch zwischen den toten Tieren sollten doch beide durchgehen. Aber Gott sagt ihm, nein, nicht beide, nur ich. Ich schließe den Bund und es ist ein einseitiger Bund, kein zweiseitiger Bund. Ich halte mein Versprechen, heißt es. Und wenn ich mein Versprechen nicht halten sollte, dann soll es mir so gehen wie den Tieren. Der Abraham, der tut gar nichts. Der schläft. Ein Tiefschlaf, wie Kapitel 2, Vers 21, ist das gleiche Wort wie, das, wie der Schlaf. Also hier das zweite Mal, dass Gott einen Menschen in einen Tiefschlaf versetzt. Vorher war es der Adam, dies ist der Abraham. Vorher hat er ihm eine Ehefrau verschafft, jetzt verschafft der Herr dem Abraham ein ganzes Volk, einen Samen und das Volk Gottes als solches und ein Land, ein ewiges Land, ein ewiges Erbe letztlich. Also Gott verpflichtet sich hier allein. Er nimmt die volle Verantwortung für die Erfüllung dieses Bündnisses. Deshalb nennen wir ihn den Verheißungsbund, weil es eigentlich ein Bund, der einseitig ist, ist eine Verheißung. Ein Bund, wo keine Bedingung dran geknüpft ist. Es ist einfach eine Verheißung, die man annimmt. Wenn Gott etwas tut, dann haben wir nichts zu tun. Und so geht es auch bei der Rettung, oder? Das ist auch die Basis unserer Errettung, unseres Heils. Christus hat was getan und wir haben nichts zu tun. Wir nehmen ihn Empfang. Ja, wir nehmen Empfang, was er getan hat. Das ist unser Teil. Aber wir müssen nicht irgendwelche Werke tun, um unser Heil zu erwirken. Wenn Gott erlöst, dann schlafen wir sozusagen. Er handelt. Wir nehmen ihn Empfang aus Gnaden. Und das ist ja, was Paulus sagt in Römer Kapitel 4, oder? Keine Beschneidung ist nötig für so etwas. Es ist rein aus Glauben und nur aus Glauben. Abraham glaubte Gott. Das war das Einzige, was Abraham zu tun hatte. Gott vertrauen. Das ist nicht viel. Aber es ist der Schlüssel, um das zu bekommen, was Gott für uns getan hat. Der Glaube. Und wir lasen dann, vorher hat Gott dem Abraham noch von dieser Zeit der Fremdlingschaft in Ägypten gesagt, deine Nachkommenschaft, dein Same wird ein Fremdling sein in einem Lande, das nicht sein ist. Und sie werden sie zu Sklaven machen, 400 Jahre lang unterdrücken. 400 Jahre Unterdrückung. Vielleicht deshalb 400, entweder ist es eine gerundete Zahl oder ihr heißt, weil in Galater sind es 430 Jahre, vielleicht ist das hier eine gerundete Zahl oder ist es gemeint, weil die ersten 30 Jahre noch nicht Unterdrückung waren, da wurden sie ja noch nicht unterdrückt, so oder so. Das ist also kein Widerspruch zu Galater Kapitel 3, wovon 430 Jahren die Rede ist. Aber auch das Volk, dem sie dienen, werde ich richten. Danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Schon wieder Habe. Kapitel 14 haben wir die ganze Zeit die Rede von der Habe. Und jetzt Kapitel 15, Vers 1 hat Gott ihm gesagt, ich bin dein Lohn, dein sehr großer Lohn. Abraham, nimm nicht Habe von den Heiden, wenn dir doch das ganze Land gehört. Dir gehört alles, fürchte dich nicht. Wenn ich mit dir bin, dann hast du alles. In mir bist du reich. Ich sorge mir auch materiell für dich und ich bin dein Lohn, dein sehr großer Lohn. Inzwischen warte. Warte auf meine Zeit. Du wirst nichts verpassen. Warte. Ich habe Großes für dich bereit. Und so lernte Abraham aus Glauben zu leben, im Blick auf die Verheißung. Nicht im Blick auf Kanaan, nicht im Blick auf Lot und so weiter, sondern im Blick auf das reine Wort Gottes. Und er lernt zu warten auf eine Stadt, die Grundlagen hat, die ewige Grundlagen hat, feste Grundlagen hat. Hebräer 11, Vers 9. Im Glauben hielt er sich als Gast auf, im Lande der Verheißung, wie in einem Fremden. Er wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundfesten hat, deren Architekt und Erbauer Gott ist. Hebräer 11, Vers 9 und 10. Wunderbar. Und was hilft uns das? Was hilft das uns? Inwiefern ist das eine Hilfe für uns, für unser Leben als Fremdlinge hier auf Erden? Wir warten ja auch. Bitte? Also, das, ja, wir warten auf die andere Welt. Es gibt einen Samen Abrahams, Jesus Christus. Und in diesem Samen Abrahams haben wir alles. Bereits heute haben wir alles. Und in der Zwischenzeit leben wir aus dem Glauben, den auch Abraham hatte, und im Blick auf die Verheißung. Im Blick auf das, was wir mit irdischen Augen nicht sehen, aber was Gott uns verheißen hat. Römer 8. Sind wir Kinder, dann auch Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi. Römer 8, Vers 17 ist das. Erben Gottes und Miterben Christi. Galater 3, Vers 29. Wenn ihr des Christus seid, dann seid ihr Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Abrahams Same. Nach der Verheißung Erben. Und in Christus haben wir alles. Wenn wir ihn haben, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? An jenem Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham. Vers 18. An jenem Tage machte Jahwe einen Bund mit Abraham. Das ist ein einseitiger Bund. Das Wort heißt im Hebräischen einen Bund schneiden, einen Bund schließen. Das ist die übliche Ausdrucksweise, die verwendet wird bei einer Bundesschließung. Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Habe ich gegeben. Ich habe schon gegeben. Prophetisches Perfekt. Habe schon gegeben. Und jetzt wird sogar noch, werden die Grenzen des Landes, das Gott gegeben hat, nun auch gesagt, vom Strom Ägyptens an bis an den großen Strom, den Euphrat. Der Strom Ägyptens, das ist der Nil, nicht zu verwechseln mit dem Bach Ägyptens. Der Strom Ägyptens, sind zwei verschiedene Wörter im Hebräischen. Der Strom Ägyptens ist der Nil und der Strom, der große Strom ist der Euphrat. Also vom Nil bis zum Euphrat, das ganze Land soll Israel gehören. Bitte? Jetzt zu dieser Frage, wann ist diese Verheißung erfüllt? Zu dieser Frage lesen wir ein paar Stellen. Wir sollten die durchlesen, denn es ist eine sehr wichtige Frage und ich habe gemerkt, es sind manchmal Unklarheiten unter Christen. Wie ist das eigentlich mit der Erfüllung dieser Verheißung? Ist das schon irgendwann mal erfüllt worden oder noch nicht und so weiter? Lesen wir folgende Stellen. Zuerst die Grenzen. Gott hat immer wieder die Landesverheißung gegeben und hat auch die Grenzen gesagt. Zuerst die Grenzen, 2. Mose 23, Vers 31. Wenn ihr wollt, ich kann sie vorlesen, dann sollen wir so machen, dass ich es vorlese. 2. Mose 23, Vers 31. Ich werde deine Grenze setzen vom Schilfmeer bis an das Meer der Philister, das ist das Mittelmeer, und von der Wüste bis an den Strom. Von der Wüste Juda wahrscheinlich, von der Negev-Wüste, bis an den Strom, das ist der Euphrat. Denn ich werde die Bewohner des Landes in deine Hand geben und so weiter. Also vom Schilfmeer bis an das Mittelmeer und von der Wüste bis an den Strom Euphrat hinauf im Norden. Dann 4. Mose 34, Vers 3. Die Südseite soll euch sein von der Wüste Zin an, Edom entlang. Und die Südgrenze soll euch sein vom Ende des Salzmeeres gegen Osten. Hier die Südgrenze. Jetzt fehlt mir da eine Bibelstelle wahrscheinlich, 4. Mose 34, weil da sind weitere Grenzen auch noch angegeben. 4. Mose 34, Vers 4, und dann wird das beschrieben, die ganze Grenze wird beschrieben. Das lese ich jetzt nicht alles. Ja, lassen wir das mal so. 5. Mose 1, Vers 7. 5. Mose 1, Vers 7. Zieht nach dem Bergland der Amoriter und so weiter, bis zu dem großen Strom, den Euphrat. Siehe, ich habe das Land vor euch gestellt, geht hinein, nehmt das Land in Besitz, das Jahwe euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben und ihren Samen nach ihnen. Und er sagt in Vers 7, nach dem Bergland der Amoriter, zu allen ihren Anwohnern in der Ebene, auf dem Bergland und in der Niederung und im Süden und am Ufer des Meeres, in das Land der Kanaaniter und zum Libanon, bis zu dem großen Strom, den Strom Euphrat. Also das Land von unten rauf bis zum Euphrat hinauf, bis zum Libanon hinauf. Dann eine andere Stelle, 5. Mose 11, Vers 24. 5. Mose 11, Vers 24. Jeder Ort, auf welchem eure Fußsohle treten wird, wird euer sein, von der Wüste und dem Libanon und vom Strome, dem Euphrat, bis an das hintere Meer wird eure Grenze sein. Von der Negev-Wüste, Südwüste, und dem Libanon und dem Strome, das ist der Euphrat, bis an das hintere Meer, das ist das Mittelmeer im Westen des Landes, wird eure Grenze sein. Das war 5. Mose 11, 24. Jetzt 5. Mose 34, Vers 4. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe. Welches Land? Genau dieses Land, das Josua einnehmen soll. Das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen sehen lassen, aber du sollst nicht hinübergehen, Mose. Mose durfte das Land sehen, durfte aber nicht hinübergehen. Genau das Land, das Gott dem Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Josua 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose gesprochen habe. Von der Wüste, Negev, und diesem Libanon, ist das Libanongebirge, bis zum großen Strom, dem Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter bis zum großen Meer gegen Sonnenuntergang, also das im Westen, das Mittelmeer, soll eure Grenze sein. Also immer wieder haben wir die gleichen Grenzen. Negev-Gebiet, Libanon, Westmeer, Jordan auf der anderen Seite und dann hinauf bis zum Euphrat. Immer wieder. Und dann heißt es genau, Josua hat dieses Land eingenommen in Josua 12 und Josua 19, wird davon geredet, dass Josua all diese Länder eingenommen hat. Die Landnahme Josuas wird als Erfüllung dieser Verheißung angesehen im Buch Josua. Wenn man das Buch Josua liest, da wird uns immer wieder gesagt, genauso wie der Herr das gesagt hat. Wir lesen die Stellen. Unter Josua wurde also diese Verheißung erfüllt. Josua 21, Vers 43. Josua 21, Vers 43. Und so gab Jahwe Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte, und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Deutlicher kann man es nicht sagen. Jahwe gab Israel das ganze Land, das er ihren Vätern, also Abraham auch, zugeschworen hatte. Und Jahwe schaffte ihnen Ruhe ringsumher nach allem, was er ihren Vätern geschworen hatte, und keiner von all ihren Feinden hielt vor ihnen stand, alle ihre Feinde gab Jahwe in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die Jahwe zu dem Hause Israel gesprochen hatte. Alles traf ein. Deutlicher kann man es nicht sagen. Kapitel 23, Vers 14. Und siehe, Josua 23, Vers 14. Und siehe, ich gehe heute den Weg der ganzen Erde, und ihr sollt erkennen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele, dass nicht ein Wort gefehlt hat von all den guten Worten, die Jahwe, euer Gott, über euch gesprochen hat. Alle sind sie für euch gekommen und eingetroffen. Nicht ein Wort davon fiel. Also nicht ein Wort ist ausgeblieben. Sie hatten also juristisch gesprochen, das ganze Land, das Gott ihnen versprochen hat, haben sie also in Besitz genommen. Leider haben sie Kompromisse gemacht im Buch der Richter und haben vieles wieder verloren. Buch der Richter 1 und 2 zeigt uns das, wie sie Kompromisse gemacht haben und wie die Probleme entstanden im Buch der Richter und wie dann Gott sie wieder in die Gefangenschaft geführt hat. Gefangenschaft unter dem einen, Gefangenschaft unter dem anderen. ich glaube, es sind sieben verschiedene Fremdvölker, die Israeliten dann wieder in Gefangenschaft bringen. Erst unter Salomo kommen sie dann tatsächlich wieder zurück zu der ursprünglichen Größe. 1. Könige 5, Vers 1. 1. Könige 5, Vers 1. Und Salomo war Herrscher über alle Königreiche, von dem Strome an, das heißt von dem Euphrat an, bis zu dem Lande der Philister, das ist also runter zu der Mittelmeerküste, und bis zu der Grenze Ägyptens. Sie brachten Geschenke und dienten Salomo alle Tage seines Lebens. Das ist genau diese Abgrenzung, von Euphrat an runter bis Ägypten. 1. Könige 5, Vers 4. Er herrschte über das ganze Land, diesseits des Stromes, also diesseits des Euphrat, vom Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Stromes, also diesseits des Euphrat, und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. 2. Chroniker, Kapitel 9, Vers 26. Er war Herrscher, Salomo nämlich, er war Herrscher über alle Könige von dem Strome an bis zu dem Lande der Philister und bis zu der Grenze Ägyptens. Also wiederum, er war Herrscher vom Strom Euphrat bis zum Land der Philister und bis zur Grenze Ägyptens, genau gleich wie vorher. Und 1. Könige 8, Vers 56, 1. Könige 8, Vers 56, nochmal ganz deutlich und ganz klar, gepriesen sei Jahwe, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben nach allem, was er gesprochen hat. Kein einziges Wort ist dahin gefallen von all seinen guten Worten, die er durch seinen leibeigenen Knecht Mose gesprochen hat. Das heißt, unter Salomo hat tatsächlich Israel die Größe erlangt, die Gott dem Abraham versprochen hat. Vom Euphrat an bis runter zum Nil. Aber leider blieb es nicht dabei. Sie haben sehr schnell das Erworbene wieder verloren durch Ungehorsam. So wie Gott es ihnen angedroht hatte, ist es eingetroffen. In 5. Mose hat ja Gott davon gesprochen, wenn sie ungehorsam sind, werden sie das Land wieder verlieren und so weiter. 5. Mose 28. Aber eines Tages, wenn der Messias Israel wieder regieren wird, Psalm 72, Vers 8, er herrscht von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Oder wird das Land ausgeweitet? Psalm 72, Vers 8, von Meer zu Meer und vom Strom Euphrat bis an die Enden der Erde. Und die Gläubigen werden Miterben sein mit dem Messias. Sie werden alles erben. Und da gibt es noch eine Stelle im Römer 4, ganz eine wichtige Stelle, Römer 4, Vers 13. Denn nicht durch Gesetz wurde Abraham oder seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein sollte, zuteil, sondern durch Gerechtigkeit des Glaubens. Was, dann wird Abraham erben? Was sagt der Text? Römer 4, Vers 13. Was erbt Abraham? Die Welt. Abraham erbt nicht nur das verheißene Land, die Welt. Es weitet sich das aus. Nämlich in dem einen Samen Jesus Christus erbt Abraham die ganze Welt. Was können wir also von dem Ganzen jetzt sagen? Gottes Ziel war immer schon gewesen, die ganze Erde. Aber zuerst war dieses Stück vom Euphrat bis zum Nil. Das sollte ihnen gegeben werden. Unter Josua haben sie es bekommen, aber leider nicht alles, also die Feinde letztlich dann doch nicht vertrieben. Und das ist ihnen zum Fallstrick geworden. Unter Salomo haben sie es kurze Zeit gehabt, aber leider wieder verloren, nach kurzer Zeit. Und unter dem Messias, dem Sohne Salomos und dem Sohne Davids, werden sie alles wieder haben. Das ist im tausendjährigen Reich. Da bekommen sie dann alles. Und da bekommen sie noch mehr als nur diese Grenzen. Die ganze Welt. Du wirst Erbe der ganzen Welt. Jetzt die wichtige Lektion aus diesem Kapitel. Die Lektion für Abraham zuerst und dann die Lektion für uns. Zuerst die Lektion für Abraham. Also die Güter, Da ging es immer wieder um Güter, in diesen Kapiteln 12 bis 15. Die Güter, die brachten immer wieder Probleme. Und die Güter von Lot brachten Probleme. Und der Herr sagt ihm: Abraham, weißt du, worauf es ankommt? Du hast mich. Es geht nicht um Güter, es geht um mich. Ich selber bin dein Lohn und du, und ich gebe dir die ganze Welt, schlussendlich. Ich gebe dir nach Römer 4, Vers 13, ich gebe dir die ganze Welt. Die Güter sind nicht das Entscheidende, sondern im Gegenteil. Was für einen Nutzen hat der Mensch, wenn er die ganze Welt gewinnen sollte, aber er hat, aber an seine Seele, aber um seine Seele kommt, oder seine Seele Nachteil erlebt. Was wird ein Mensch als Tausch für seine Seele geben? Der Herr Jesus Christus ist die Antwort. Ich bin dein Lohn. Er ist die Antwort. Und er ist der Letzte, in dem dann alle Verheißung erfüllt wird. Lektion für uns: Vertrauen wir auf Gott und lassen wir Gottes Wort und Gottes Werte unsere Werte sein. Vertrauen wir auf das Wort Gottes und das, was bei Gott wert ist, das wollen wir unsere Werte sein lassen. Nicht die Güter. Was haben wir davon, wenn wir Güter haben und die eigene Seele verlieren? Nicht die eigene Haut retten ist wichtig, sondern Gott zu haben. Möchte der Herr uns helfen in diesem Kampf, dass wir dann nicht, um die eigene Haut zu retten, den Herrn verleugnen. Streiten wir nicht um ein Stück Land, wenn wir die ganze Welt bekommen. Morgen bekommen wir die ganze Welt, aber es dauert noch. Aber dennoch, das ist für den Gläubigen, das ist mir eine große Hilfe, das ist uns eine große Hilfe, dass wir nicht den irdischen Vorteil suchen, wenn wir die Verheißung vor Augen haben, was Gott uns geben wird. Ich bin dein Lohn. Nicht Reichtum durch Menschen, sondern Reichtum durch Gott. Nicht menschlich denken in Bezug auf das, was wir noch nicht sehen. Ja, was ich nicht sehe, das habe ich nicht. Ich habe es im Glauben. Also alles, was wir haben in Jesus Christus, das haben wir im Glauben. Das ist die Lektion, die Abraham gelernt hat, wie wir gesehen haben in Hebräer Kapitel 11. Er setzt jetzt seinen Glauben auf einen Gott und er erwartet auf eine Stadt, die hat ewige Grundlagen und das ist ein himmlisches Jerusalem. Letztlich. Abraham lernte, nicht dieses Leben ist entscheidend. Nach dir. Nach diesem Leben. Er selber hat dann es in Kauf genommen, in Zelten zu wohnen und als Nomade herumzuziehen im Land. Aber er war glücklich dabei. Solange er dem Herrn vertraut hat. Er hatte seine Fehler gemacht und wir werden gerade in den nächsten Abschnitt, dann in der nächsten Periode seines Lebens sehen wir, dass er Fehler gemacht hat. Aber er hat dann wieder Buße getan, hat die Fehler schon erkannt. Und das ist übrigens auch das Ermutigende bei Abraham, dass er macht Fehler, die wir, wie wir auch, und Gott gibt ihn nicht auf. Das bringt uns jetzt zu Kapitel 16. Da sind wir jetzt schon mittendrin, oder? Die zweite Periode seines Lebens. Und die Frage ist, Werke des Fleisches oder Glaube an die Verheißung? Werke des Fleisches oder Glaube an die Verheißung? Und das ist nicht nur für Abraham wichtig, das sind so Basislektionen. Ich habe gemerkt, als ich das mit Geschwistern in Versammlung durchgemacht habe, das sind Basislektionen des Christenlebens, was wir hier an Abraham lernen. Fleisch oder Glaube an die Verheißung. Und ihr seht, auch dieser Abschnitt, Kapitel 16 bis 19, ist auch chiastisch aufgebaut. Das heißt, wir haben hier 6 Abschnitte und der erste und der sechste sind parallel. In dem ersten Abschnitt geht es um die Sarah und ihren Vorschlag, wir sollten uns doch den Samen selber beschaffen, der fleischliche Weg. Und in der sechsten Geschichte, in Kapitel 19, sind es nicht die Sarah, sondern sind es 2 Töchter von Lot und die denken sich, wir müssen uns den Samen selber verschaffen. Und sie gehen auch einen fleischlichen Weg, aber der Weg, den sie gehen, ist viel schlimmer und der ist nicht legal. Der Weg, den die Sarah geht, der war noch legal damals, wir kommen gleich darauf zu sprechen. Legal im Sinne von, es war nicht eine Übertretung eines Gebotes, aber es war ein fleischlicher Weg. Aber bei den Töchtern Lot, das war verboten, strengstens verboten. Aber es ist auch ein fleischlicher Weg. Dann die zweite Geschichte, Kapitel 17, da kommt diese große Schlussfolgerung, Gott sagt, also gut, wenn du Fleisches Weg geht, dann Fleisch weg. Fleisch weg. Das ist die Botschaft. Gericht über das Fleisch. Kapitel 17. Und in der fünften Geschichte haben wir auch ein Gericht über die Sünde im Fleisch, eine schreckliche Sünde, aber hier geht es nicht um Gläubige, hier geht es um Ungläubige. Fleischlich bis zum Letzten. Und Gott sagt, also gut, Gericht über das Fleisch. Und es kommt ein furchtbares Gericht. Zerstörung Sodoms und Gomorras. Die 2 mittleren Geschichten in der Mitte, also die dritte und die vierte Geschichte, die beziehen sich beide auf Abraham und seine Beziehung zu Gott. Sollte Gott etwas unmöglich sein? Sollte Gott etwas unmöglich sein? In der dritten Geschichte ist die große Frage, nein, dem Herrn ist nichts unmöglich. Und in der vierten Geschichte, Kapitel 18, Vers 16 und folgende, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Also, Gott hat dem Abraham einen Erben so klar und deutlich verheißen. Und Abraham und Sarah waren voller Zuversicht. Wunderbar. Und die Wochen vergingen, die Monate vergingen, die Jahre vergingen und es geschah nichts. Und Sarah spricht zu Abraham, schau doch, der Herr hat mich verschlossen. Ja, ich weiß. Der Herr hat mir keine Nachkommen gegeben. Ja, ich weiß, Sarah. Aber wir können das umgehen. So, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. So, was willst du machen? Vers 2, Sarah sprach zu Abraham, sieh doch, Jahwe hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch zu meiner Magd ein. Vielleicht werde ich aus ihr gebaut werden. Also das war ein Gesetz damals im Alten Orient. Man hat es schon bei den Hammurabi-Gesetzen im 18. Jahrhundert vor Christus auch, also in weltlichen Gesetztafeln hat man das auch gefunden und andere Texte. Bei Unfruchtbarkeit der Ehefrau ist es erlaubt, mit Einwilligung natürlich, dass eine Sklavin als Nebenfrau zur Seite gestellt wird und man darf und sozusagen, es war dann Landessitte, man kann die Magd als Nebenfrau dann heiraten, wenn die Hausfrau keine, also die Hauptfrau kinderlos bleibt. Ja, die Lea war das Problem. Bei Lea ist es interessanterweise anders. Ich weiß nicht, wieso das dort auch dann zugelassen wurde. Nach den Hammurabi-Gesetzen und diesen Gesetzen, die man vom Weltlichen hat, da war es jedenfalls so bei Unfruchtbarkeit der Hauptfrau, also der Frau halt. Ja. Aber bei Lea, vielleicht gab es in der damaligen Zeit auch schon noch weitere Ausnahmen, weil es wird dann ja nicht als Sünde angesehen, dass er ihr die Magd noch gab. Aber vielleicht kann man auch sagen, vielleicht war sie eine gewisse Zeit lang wieder dann unfruchtbar und dann hat sie gemeint, jetzt kann das Gesetz auch da eingeführt werden, nachdem sie zwar schon ein Kind bekommt, zwei Kinder, glaube ich, vier bekommen hat, hat sie dann trotzdem noch eine. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir noch was im Kommentar, vielleicht kann ich da was noch suchen. Jedenfalls, also bei Sarah war das ganz klar, also wir machen das, wie das Landessitte ist. Oder? Hagar, die ägyptische Magd. Abraham verlässt also diesen Glaubensweg und versucht es also mit dem Trick, die Welt macht es auch so. Vielleicht werde ich aus ihr gebaut werden. Vielleicht, sagt die Sarah. Ja, vielleicht. Wir machen es nach der Versuch- und Irrtum-Methode, oder? Wir versuchen es mal. Es gibt viele Christen, die auch nach dieser Methode leben. Ja, ich versuche mal das, ich versuche mal jenes, wir machen es mal so, wir probieren es anders in der Gemeinde, wir probieren einfach alles aus. Das ist nicht der Weg, wie Gott uns sagt. Gott sagt uns klar im Wort, was wir zu tun haben, nicht, wir sollen nach Versuch- und Irrtum-Methode gehen. Also es heißt dann, und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Wir lesen jetzt nichts von einem Gebet und so weiter, von dass er die Sache mit dem Herrn besprochen hat. Er startet also den Versuch. Und war natürlich gut motiviert. Das war nicht aus bösen Motiven. Das war jetzt ein gutes Motiv, oder? Aber er hat nicht weiterhin gewartet. Er hat nicht weiterhin Gottes Wort beachtet. Weiterhin wieder sich daran erinnert, was Gott verheißen hat. Sondern er versucht jetzt aus eigener Kraft. Fleisch, das ist Fleisch, oder? Action, sagen wir auf Englisch, oder? Action. Wir müssen was tun, irgendwas. Aber man hört ja auf die Stimme Sarais. Das ist schon eine Versuchung, wenn der Ehemann nicht ins Gebet geht und die Ehefrau auch nicht. Und dann geht man, und er geht dann auf den Wunsch der Ehefrau ein, hört auf die Ehefrau. Wie einer gesagt hat, sei schlau und hör auf deine Frau. Das stimmt manchmal schon, aber nicht immer. Hier stimmt es nicht. Vor allem dann, wenn man nicht betet, oder? Miteinander. Manchmal hat die Frau einen sehr guten Hinweis und man prüft und man sieht, das passt mit der Bibel wirklich auch überein und das ist eine wirklich gute Sache. Aber nicht immer. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und sie gab Abraham ihren Mann zur Frau. Also sie haben lang gewartet, 10 Jahre, das ist schon eine lange Zeit. Wir denken vielleicht auch, ja, jetzt haben wir Gott 10 Jahre Zeit gegeben, jetzt ist es eigentlich genug, oder? Glaube spricht nicht so. Und er ging zu Hagar ein und sie wurde schwanger, als sie nun sah, dass sie schwanger war. Verachtete sie ihre Herrin. Und dann gab es Disharmonie in Familie im Hause Abraham. Sarah, geh Wasser holen. Ich kann nicht, ich gehe nicht, gnädige Herrin. Doch, du gehst Wasser holen. Nein, ich trage den Nachkommen in meinem Bauch, den Samen. Probleme, wenn die Sklavin nicht mehr gehorcht. Probleme, Hausfriede ist gestört durch den fleischlichen Weg. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir geschieht, lastet auf dir oder komme über dich. Ich habe meine Magd in deine Arme gegeben, nun aber, wo sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich verachtet in ihren Augen. Jahwe sei Richter zwischen mir und dir. Und die Sarah hat schwer gelitten darunter, aber das war auch eine Züchtigung von dem Herrn für sie. Sie war nämlich die gewesen, die auf die Idee gekommen war. Sie ist beleidigt, sie beschwert sich bei Abraham, macht ihm Vorwürfe und Abraham sagte zu Sarai, siehe, deine Leibmagd ist in deiner Hand. Tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Die Hagar war nicht ohne Schuld. Die Hagar hätte sich niemals so benehmen dürfen. Eine Sklavin ist eine Sklavin, auch wenn sie die Nebenfrau geworden ist. Sie bleibt trotzdem die Sklavin. Und sie muss trotzdem Wasser holen. Oder was auch immer. Jedenfalls kann sie nicht so reden. Es heißt hier, sie verachtete die Herrin. Die Herrin war verachtet in ihren Augen. Verachtet. Und Vers 6 lesen wir weiter. Und Sarai behandelte sie hart, so dass es der Hagar unerträglich wurde. Und das war aber ihr gutes Recht. Sie war eine Sklavin. Also die Sarah hatte das Recht, die Hagar als Sklavin zu behandeln. Und dann, die Hagar denkt sich, lieber davonlaufen, als mich demütigen. Dass da eine Sklavin darf niemals davonlaufen aus dem Hause. Das ist also, auch wenn es ihr noch so schlecht geht, ein Sklave ist ein Sklave. Das verstehen wir heute schwer, weil das gibt es nicht mehr. Aber damals gab es das Sklaventum. Gut, die Lage ist verworren, es gibt Probleme. Größerer Schaden ist zu befürchten. Die Hagar ist weg aus dem Hause. Und dann handelt der Herr. Vers 7, der Engel Jahwes, der Bote Jahwes, das heißt, das ist der Herr selbst. Der Engel Jahwes in der Bibel im Alten Testament ist der Herr selbst. Das finden wir an vielen Stellen. Der Engel Jahwes fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Das heißt, Gott sucht sie, hält sie auf. Vers 8, und er sprach zu ihr, Hagar, Magd Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Warum die Frage? Warum diese Frage? Weiß der Herr nicht, woher sie kommt und wohin sie will? Pädagogische Frage. Pädagogische Frage. Es ist wichtig für sie, dass sie weiß, und dass sie sich ehrlich auch Antworten gibt auf diese Frage. Der Herr will ein Bekenntnis hören und die ganze Wahrheit. Woher kommst du? Ja, ich bin unerlaubterweise fortgelaufen. Ich bin auf Ungehorsamswegen. Wohin willst du? Ja, ich irre ziellos umher. Vielleicht nach Ägypten oder irgendwohin. Ägypten ist nicht die Lösung. Sie flieht. Der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück. Kehre zu deiner Herrin zurück. Demütige dich unter ihre Hand. Und die Sarah war mutig genug, den Herrn zu gehorchen, umzukehren. Bitte? Bitte? Hagar, ja, danke. Hagar. Hagar war also mutig genug, umzukehren. 1. Mose 16, Vers 10. Und der Bote Jahwes, der Engel Jahwes, sagte zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Und der Bote Jahwes sagte zu ihr, der Engel Jahwes sagte zu ihr, siehe, du bist schwanger, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ishmael geben. Denn Jahwe hat auf dein Gebeugtsein, auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildeselmensch sein, ein wilder Mann. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern ins Gesicht wohnen, das heißt trotzig gegenüber stehen. Also, das verwundert uns jetzt ein bisschen, oder? Dass der Herr so freundlich mit ihr redet und ihr sogar eine Verheißung gibt. Verwunderlich. Aber der Herr kennt ihr Herz und sie hat sich gedemütigt, sie war bereit umzukehren. Und der Herr ermutigt sie jetzt. Er will sie segnen. Erstaunlich gelinde, erstaunlich liebevolle Worte des Herrn an einen Menschen, der bereit ist zur Sinnesänderung. Und sie nannte den Namen Jahwes, der mit ihr redete. Hier haben wir den Beweis, Jahwe, der mit ihr redete. Der Engel Jahwes ist Jahwe. Sie nannte den Namen Jahwes, der mit ihr redete. Du bist Gott, der mich sieht. Du bist Gott, der mich sieht. El Roi. Ganz kurz im Hebräischen, 5 Buchstaben. El Roi, du bist Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich nach dem angeschaut, der mich angesehen hat. Ein Gott, andere übersetzen, ein Gott, der sich schauen lässt. Ja. So oder so, ist ja beides möglich. Gott, du siehst mich und du siehst mich an. Du sorgst für mich. Gottes Güte hilft dir, zur Umkehr zu kommen. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Buße leitet? Sie tut, was der Engel sagt, sie kehrt um, zurück, demütigt sich unter Sarah. Und der Friede ist wiederhergestellt im Hause. Das ist eigentlich sehr leicht, dass Friede wiederhergestellt wird im Hause. Wenn sich einer demütigt, kann Friede wiederhergestellt werden. Ist doch so, oder? Wenn zwei streiten, einer kommt und demütigt sich unter den anderen, ist der Friede wiederhergestellt. Vers 15, und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ishmael. Ishmael heißt Gott hört. So hat der Engel gesagt, Gott hat gehört oder Gott hört, beides. Der Stammvater der Ismaeliter in Saudi-Arabien. Sind hierzu Fragen?
Wie kommt es eigentlich, dass es so viele Knechte und so gibt? Der siebenfache Urgroßvater, der lebt ja immer noch
präsent. Der siebenfache Urgroßvater.
Und wie kann das sein, wenn ja, wir sind ja eigentlich ziemlich nah verwandt, wie auch immer.
Ja.
Und trotzdem gibt es so
viele Sklaverei.
Gut, wenn das irgendwo.
Es ist halt so, es war ja schon in dem Fluch von Kanaan, oder Kanaan sei der Sklave, sei es halt ein Knecht. Und hier ist ja ein Kanaan, der einem Sem ein Knecht ist, oder? Die Ägypterin, Hagar, Abkömmling von Kanaan, ist ein Knecht für einen Semiten. Offensichtlich ist das in diesem Fluch eingeschlossen, oder? Diese Sklaverei, das Wesen der Sklaverei. Und auch im Neuen Testament, nur zu neutestamentlicher Zeit gab es noch Sklaverei. Dass das Evangelium dann Frucht gebracht hat und die Menschen sich verändert haben, und das ist schön, aber das ging ja Jahrhunderte, bis es soweit war, dass Sklaverei in einem Staat abgeschafft wird. Ja? Also als Gesetz sozusagen. Aber heute gibt es ja schon wieder neue Sklaverei, andere Art, andere Form. Aber die, bitte?
Leiharbeiter.
Ja. Auch die Prostitution und so weiter, das ist moderne Sklaverei, was hier getrieben wird. Und aber zur Zeit des Neuen Testaments gab es noch die Sklaverei und Paulus oder die Apostel haben jetzt nicht dagegen geschrieben. Nein. Das Evangelium hat dann natürlich Frucht gebracht. Und ja.
Den Segen, den jetzt Hagar bekommt,
ja.
Wird oft so dargestellt in Kinderbibeln vor allem oder auch in Auslegungen, dass dieser Segen darauf beruht, dass ihr Kind eben von Abraham kommt und dass deswegen der Segen da ist. Weil Gott ja Abraham segnet und das deswegen, weil sie ein Kind von Abraham erwartet, automatisch auch Segen von diesem Kind ruft.
Ja.
Ist das jetzt, was ich. Eben haben wir so dargestellt, dass eben der Segen wegen der Demut.
Also so kommt es halt mir vor in diesem Text. Sie demütigt, sie ist bereit, oder? Sie ist bereit und der Engel des Herrn ermutigt sie durch diese Verheißung, die er gibt. Vielleicht habe ich, ist jemand, der was dazu sagen kann oder möchte? Zu diesem Komplex. Ist es nur wegen Abraham, dass er. Das kann schon sein. Bitte. Ja. Ja. Also, es gehört jedenfalls zu dem Segen von 1. Mose 12 auf jeden Fall dazu, oder? Denn ich will dich segnen und die Nachkommen. die gehören ja auch zu diesen vielen, vielen Nachkommen, die Abraham hatte. Abraham hatte hat ja auch hierüber eine große Nachkommenschaft. Denken wir an Kapitel 18, am Anfang ist es ja nochmal, spricht ja nochmal davon. Und auch von ihm werde ich dich, heißt es, dann werde ich dir ein großes Volk machen, oder? Kapitel 18. Weil er dein Sohn ist. Also letztlich, dann ist, hat deine Kinderbibel recht.
Dann noch Kapitel 17, Vers 20. Da scheint Abraham sogar gebetet zu haben darum.
Ah ja, 17 war es, nicht 18. Das hatte ich im Kopf. Danke. Kapitel 17, Vers 20.
Für Ismael habe ich dich auch erhört.
Ja, das war diese, ja. Also bei das 21 Vers 13 oder was war das? Kapitel 21, Vers 13. Gut, also Segen um Abrahams Willen, letztlich um der Verheißung willen, die er dem Abraham gegeben hat. Gut, danke. Gut. Dann sind wir. Sind noch, ja? Ja. Also ich habe hier ein Engel des Herrn, das muss ich gerade nachschauen, es ist hier im Griechischen kein Artikel, es ist nicht der Engel des Herrn. Also, Moment mal, schau gerade nach. Ja, also hier, Angelos Kyrio, es ist kein Artikel hier bei Engel. Wenn der Engel des Herrn, wenn er eingeführt wird, ja, der Engel des Herrn erschien oder so, dann ist es der Engel des Herrn, dann ist es der Herr selber im Alten Testament. Und ich glaube, im Neuen Testament gibt es keine Stelle, die jetzt auf, wo so der Engel des Herrn, so eingeführt wird, der Engel des Herrn. Auch nicht Apostelgeschichte, wie war das, Apostelgeschichte? 8,26, schaut mal. Ja, wiederum. Wiederum das Gleiche, kein Artikel, ein Engel des Herrn. So haben es dann auch einige übersetzt, zum Beispiel die Interlinear oder die Konkordante und auch die Dabar und auch das Münchner NT, der Abraham Meister, Bengel, alle nach der Reihe, Schlachter und so weiter. Ein Engel, irgendein Engel des Herrn, ja. Gut, dann wollen wir hier abschließen. Vielen Dank.